Barmherzig und gnädig und gütig ist der Herr. Halleluja. Heute wollen wir über die Offenbarung sprechen. Also nicht das letzte Buch der Offenbarung, sondern alles wird offenbar werden. Alles wird bekannt werden. Alles kommt raus. Man kann nichts verdecken, nichts verstecken. Das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Es kommt immer raus. Und da möchten wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wir ganz anders uns benehmen. Denn es wird alles offenbar. Es kommt alles raus. Herzlich eingeladen zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Zuerst einmal das nächste Thema, ein zerbrochenes Herz, liebt Gott. Aber wie kriegt man ein zerbrochenes Herz? Musst du herzkrank werden zuerst mal, Herzinfarkt oder sonst was, damit du ein zerbrochenes Herz kriegst? Was ist das? Wie funktioniert das? So frommes Gerede, du musst mehr zerbrechen und Zerbruch und, was das alles so ist, wie das funktioniert, wie das aussieht, wollen wir dann am Freitag sprechen. Dann am Samstag wird das Thema sein, wahre Weisheit kommt von Gott. Und Sonntag wird das Thema sein, erreiche geistlichen Tiefgang. Also nicht nur an der Oberfläche plätschern, sondern runtergehen und mal gucken, was in der Unterwelt ist, im Unterbewusstsein ist, so in unserem Leben. Hängt alles mit diesem Block zusammen, alles wird offenbar werden. Das Gute und das Schlechte, alles kommt raus. Alles kommt raus, alles kommt ans Licht. Alles wird vergolten einem, die Rechnung musst du zahlen oder die Quittung kriegst du dann dafür, je nachdem, wie das ist. Also in der Bibel heißt es, es gibt nichts Heimliches oder Verheimlichtes auf dieser Welt. Du kannst noch so zudecken, noch so verstecken, es kommt alles raus. Das ist meine Botschaft. Ich lese eine Bibelstelle zuerst einmal, wir werden einige Bibelstellen heute lesen. 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 24. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenbar und gehen ihnen schon im Gericht voran. Bei einigen aber werden hernach offenbar werden. Also einige, die sieht man jetzt schon, dass sie Beulen haben, Pickel haben, durch ungesunde Ernährung. Nur als Beispiel, man sieht es, wie ein Mensch lebt, wie ein Mensch sich benimmt und so weiter. Das geht also ihnen schon voran. Bei einigen erst hernach, also in der Ewigkeit. Also einiges wird schon im Leben offenbar und einiges erst in der Ewigkeit. Ein Säufer, wenn seine Leber versoffen ist, oder ein Süchtiger, der seine Gesundheit kaputt gemacht hat, das sieht er jetzt schon, trägt jetzt schon eine Last, ein Joch, und einigen wird es nachher offenbar. Es gibt also die geheimen Sünden, die geistigen Sünden, die geistlichen Sünden, die werden hernach, aber die sichtbaren Sünden werden jetzt schon offenbar. Wenn du rast, zu schnell fährst, und dann wird's geblitzt. Dann siehst du nur noch den Blitz und dann weißt du jetzt bin ich erwischt worden. Und nach einer Weile kommt dann auch die Rechnung und ein Foto noch mit. Ja, Gott sorgt dafür, dass alles einmal rauskommt, entdeckt wird, publik wird, irgendwie durchsickert. Ich werde nie vergessen, ich habe euch schon in der Ankündigung letzte Woche gesagt, da ruft mich eine Frau an und sagt, Herr Matudis, wie viele Geigen hat man Ihnen da abgenommen, als die Rumänen kontrolliert worden sind? Ich sage, ja 20, glaube ich. Sagte, nein, 21. Eine Geige hat mein Mann mitgenommen und bei uns im Wohnzimmer hing das die ganze Zeit. Wir haben uns getrennt, aber ich wollte nicht das auf mein Gewissen belasten. Natürlich, sie wollte den Mann eins auswischen. Und sagte also, mein Mann hat das einfach mitgenommen. Also, es kommt raus, auch nach 10 Jahren, verstehst du, nach 20 Jahren, es kommt alles raus. Du siehst auch die Geschichte in der Bibel mit Jakob und Esau, es kommt raus. Du kannst nichts verdecken. Irgendwann später, spätestens wenn du vor den Toren der Ewigkeit stehst, dann kommt raus, was alles passiert ist. Ich war noch junger Pastor in Stuttgart. Bin ich bei einem älteren Mann eingeladen, also ein älteres Ehepaar. Der Mann lag im Sterben und möchte das Abendmahl haben. Und ich bin hingegangen, habe ich das Abendmahl gegeben. Und will das Vaterunser mit ihnen beten. So gemeinsam. Dann sagt er plötzlich, tu den Dackel raus. Oder den Hund raus. Denke ich, die haben Kanarienvogel, aber keinen Hund. Und ein paar Mal und fange ich wieder an, tu den Dackel raus. Ich denke, das gibt's doch nicht, da ist nichts da. Dann sage ich, Elisabeth, könntest du rausgehen? Und ich habe die Tür zugemacht und gesagt, Nikolaus, jetzt erzähl mir, was war. Der war in der Ukraine, also in Russland im Krieg. Und dann hat er an eine Frau sich vergangen, wolle sich vergehen, die hat ein Kind auf dem Arm gehabt. Und da kommt ein Dackel und beißt ihm in die Hose oder im Fuß. Und der Dackel hat sie nicht losgelassen, er hat die Frau nachher erschossen. Das war sein Gewissensbiss, was ihn verfolgt hat. Also, aber der Dackel ist in Erinnerung geblieben, noch nach 30 Jahren oder 40 Jahren nach dem Krieg. Also die Sachen verfolgen uns. Oder eine andere Frau, die kommt in eine Beichte, eine ältere Dame, weißt du, die bekehrt sich, wird Christ und sagt, ich habe was ganz Schlimmes getan. Ich muss was bekennen, ich muss beichten. Dann sage ich, ja bitte, beichte. Ja, was ist das? Das kann ich dir nicht sagen. Weißt du, wenn man älter wird, die Sünde kommt hoch. Da wird alles offenbar werden in deinem Leben, wie du gelebt hast und was da war. Dann sage ich, Schwester, jetzt hast A gesagt, musst auch B sagen. Was verfolgt dich, was quält dich? Ja, ein Strick. Ich sage, wolltest du dich aufhängen? Nein, noch viel schlimmer. Ein Strick. Ich habe gesagt, aber ein Strick ist nicht so schlimm. Was soll da was Schlimmes dabei sein? Doch, das ist ganz was Schlimmes, das wirst du nicht verstehen. Es war nach dem Krieg. Sie ist auf die Weide gegangen, bei Nacht und Nebel, eine Kuh abgeführt, an einem Strick hing eine Kuh, die geschlachtet, das Fleisch auseinandergenommen. Wir wollten ja überleben, denn es ging ums Überleben. Und das verfolgt sie, die Kuh, die sie nachts von der Weide geführt hat. Der Strick. Weißt du, es kommen manchmal nur kleine Zeichen, kleine Symbole, aber die begleiten einen und die gehen nicht mehr weg. Es kommt irgendwie raus. Es entpuppt sich oder irgendwie jedes Mal, wenn du betest, wenn du denkst, das kommt immer wieder. Selbst wenn es ein Kugelschreiber ist, dass du irgendwo so mitgehen liest. In Hiob Kapitel 12, Vers 19 und folgende Verse, da heißt es, er führt die Priester barfuß davon und bringt sie zu Fall, die alten Geschlechter, also es kommt alles raus im Alter. Er entzieht die Sprache den Verlässlichen und nimmt den Weg und den Verstand der Alten. Also es kommt und es kommt alles raus. Deshalb ist es gut, wenn du beichten kannst und Sünden bekennen kannst. Das, was bekannt ist, hat keine Macht mehr an einem. Was aber unbekannt ist, das verfolgt einen im Schlaf, verfolgt sogar im Grab oder bis kurz vor dem Tod, dass du gar nicht sterben kannst. Da heißt es weiter, er schüttet Verachtung auf die Fürsten und zieht den Gewaltigen die Rüstung aus. Und dann heißt es anders, hier weiter, er öffnet die finsteren Schluchten und bringt heraus das Dunkel ans Licht. Das Dunkel wird ans Licht gebracht, hier auf 12. Er macht Völker groß und bringt sie wieder um. Er bereitet ein Volk aus und treibt es wieder weg. Gott macht es. Er nimmt den Häuptern des Volkes, des Landes weg, den Mut und so weiter, dass sie keinen Weg mehr sehen, dass sie in der Finsternis irren und tappen im Dunkeln. Er bringt alles ans Licht. Das ist Gott. Er ist die Wahrheit. Vor Gott kann man nichts verstecken, nichts verheimlichen. Er holt wieder die Realität zurück. So ist es. Das kannst du nicht mehr machen. Lügen haben kurze Beine, das wissen wir aus unserem Volksmund oder Volkssprache. Und es wird sich einmal alles zeigen. War das gut und war das schlecht? Habe ich mich richtig entschieden? Habe ich mich falsch entschieden? Wie habe ich mich entschieden? In Johannes 3, Vers 20 heißt es, wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zum Licht. Deshalb ist es, warum manche Menschen sich vor Gottesdienst drücken. Sie haben Angst, wenn ein geistgewirkter Gottesdienst ist, da könnte was rauskommen, da könnte was bekannt werden, da könnte ein Thema angesprochen werden. Es kommt alles raus. Selbst wenn man dich gar nicht persönlich anspricht, aber man fühlt sich angesprochen. Ich werde nie vergessen, ich habe mal ein Gerichtsverfahren gehabt, als Prediger, kriegst du ein Gerichtsverfahren. Ich predige in einem Missionszelt in Laufen, da bei Heilbronn, und da hat mich ein Geschäftsmann angezeigt. Ich hätte ihn öffentlich blamiert. Weißt du, ich habe nur bin so im Zelt rumgegangen und habe gesagt, weißt du, Gott wird dich deine Sünde, die und die und die und die Sünde, mal ein paar Sünden aufgezählt. Und jetzt hat er geglaubt, dass seine Frau mir alles erzählt hat, aber das hat damit nichts zu tun gehabt. Weißt du, jetzt hat der Anklage war, ich habe ihn öffentlich bloßgestellt, jetzt wissen alle Leute in Laufen, was mit ihm los ist. Und das wurde öffentlich im Missionszelt verkündigt. Weißt du, das ist, Leute haben ein schlechtes Gewissen und das schlechte Gewissen verfolgt einen. Du kannst machen, was du willst. Du kannst weglaufen, so weit du willst. Die haben Angst, dass die bösen Werke aufgedeckt werden, wie hier im Johannesevangelium heißt. Es kommt alles ans Licht, es wird alles bekannt. Man kann nichts verdecken und nichts verniedlichen und nichts verheimlichen und Gras drüber wachsen lassen. Unter dem Gras ist immer noch was. Unsere Sünden werden uns immer finden. Selbst wenn du noch so vertuscht und verdeckst und denkst, es ist jetzt endlich ausgelöscht und ist ungeschehen. Du kannst keine Sünde ungeschehen machen. Auch wenn der liebe Gott dir vergibt oder Jesus die Sünden vergibt. Die Sünde ist passiert und das weißt du, weil du dabei warst, als es passiert ist. Du hast es ins Dasein gerufen. Der liebe Gott weiß, aber dem ist ja egal jetzt. Aber du weißt es. Das muss bei dir ausgelöscht werden und vergessen werden. Was der Mensch sieht, das wird er ernten. Steht in der Bibel. Nur Gott kann einem die Sünden vergeben und das Blut Jesu kann es zudecken. Aber dann ist irgendetwas in meinem Leben passiert. Das kann ich nicht sagen, dass da ist nichts passiert. Gott sagt einmal zu Israel in Hesekiel Kapitel 23, Vers 29, ihr Verhalten soll aufgedeckt werden. Also die Israeliten mit ihrem Doppelleben. Am Sabbat so und am Werktag dann so. Die ganze Betrügerei. Sie glaubten, Gott merkt das nicht. Weißt du, Gott sieht besser, als du denkst. Und Gott überwacht jeden Einzelnen von uns, beobachtet. Und da heißt es weiter dann, da soll die Schande deiner Hurerei und deine Unzucht und deine Buhlerei aufgedeckt werden. So will ich deiner Unzucht und deiner Hurerei, die du seit Ägyptenland treibst, ein Ende machen. Weißt du, durch Aufdecken, durch Bekanntmachen wird es mit ein Ende, wenn du blamiert bist. Oder wenn du bekannt hast, dann ist ein Ende. Aber solange es nicht bekannt ist, und bereinigt es, ist noch nicht vergeben. Und so weiter. Da heißt es weiter hier, und ein Ende machen, dass du deine Augen nicht mehr nach ihnen aufheben wirst, in Ägypten und so weiter, und nicht mehr daran denken sollst. Weißt du, es muss in unserem Erinnern ausgelöscht werden. Es wird alles offenbar, was hier im Kopf nicht ausgelöscht ist. Also du sagst ja, wenn das wirklich wahr ist, da kommt eine ganze Menge zusammen, was in diesem Computer alles gespeichert ist. Überleg einmal, was in deiner geistigen Festplatte alles gespeichert ist. Bei Gott ist alles bekannt und du kannst ihm nichts vormachen. Da kommt alles raus. Alle Gedanken, die Gedanken werden sogar offenbar werden. Das, was du denkst. Wir müssen also alle offenbar werden, Farbe bekennen und uns stellen irgendwann. Irgendwann, entweder zu Lebzeiten, entweder geht es Gericht voraus, also dass es dem Gericht vorausgeht, dass wir sagen, ich bin erwischt, bin ertappt. Jetzt, also Herr, sei mir gnädig. Hesekiel 21 weiter, Vers 29, darum spricht der Herr, weil ihr an eure Schuld erinnert habt. Weißt du, du wirst ständig erinnert, nicht dass wir erinnert haben, sondern wir werden ständig erinnert. Das ist nämlich das Problem, weil ihr an eure Schuld ständig erinnert, oder mich erinnert habt, und euer Ungehorsam offenbar geworden ist, so sieht man eure Sünden als Taten da. Weil ihr erinnert habt. Weißt du, du erinnerst dich bei jeder Gelegenheit, wenn du nicht bereinigt hast, die Geschichte, das spricht, ich bin gestohlen. Nur als Beispiel. Solange es nicht wieder gut gemacht ist, solange die Rechnung nicht bezahlt ist, du wirst immer erinnert. Und du erinnerst Gott wieder an die ganze Geschichte. An allem, was wir uns erinnern, wo wir uns erinnern können. Und wir erinnern uns, wenn wir ein bisschen ruhig werden, zur Ruhe kommen. Es ist nicht ausgelöscht, es ist nicht vergeben. Bei Gott verjährt sich nichts, weder Mord noch sonst irgendetwas. Es wird alles offenbar werden. Epheser Kapitel 5, Vers 12. Also ist es im Alten Testament so und auch im Neuen Testament. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch zu sagen schändlich, heimlich geschieht. Alles, bitte sag's niemand. Wenn jemand zu dir kommt und bitte erzähl das niemand, dann weißt du, das ist eine Plapperliese. Verstehst du? Ein Tratschweib. Bitte sag's nicht niemand, das sage ich nur dir. Diese Leute sind Ganoven und Schwätzer, weil sie nur dir was erzählen. Alles, was so heimlich geschieht, das ja niemand sieht. Das alles aber wird offenbar werden, wenn es vom Licht gestraft wird. Der Heilige Geist ist auch Licht und manchmal beleuchtet Gott. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Weißt du, Hananias und Sapphira wollten das alles verheimlichen. Habt ihr wirklich so teuer verkauft? Die ganze Übertreibung, was da alles ist. Es wird alles offenbar, sobald das Licht, der Heilige Geist ist da. Weißt du, wenn der Geist der Wahrheit wirkt, der prophetische Geist wirkt, leider wirkt er nicht in den charismatischen Kreisen so, wie er wirken sollte. Weißt du, da werden Sünden offenbart. Da zitterst du und sagst, hoffentlich kommt nicht das dran oder hoffentlich wird nicht das gesagt, was mich betrifft. Aber wenn es Licht da ist, wird es offenbaren, heißt es. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Epheser 5, Vers 12 bis 14. Gott bringt alles ans Licht. Wenn du die Bibel liest, verstehst du, da wirst du von der Bibel gestraft. Da findest du dich selber plötzlich in der Bibel. Das ist ja meine Geschichte. Weißt du, es kommt alles ans Licht. Ach, da sieht der liebe Gott nicht. Der ist auf einem Auge blind und das andere drückt er zu. Nein, er sieht es. Und so viele behandeln, haben keine Furcht Gottes. Die denken, Gott sieht nicht. Gott ist nicht blind. Er hat Augen wie Feuerflamme. Und er sieht durchs Herz. So, er ist schärfer als die Röntgenstrahlen. Er durchschaut alles und sieht die dunklen Flecken in unserem Leben. Ich denke nur an Aachen. Als Jericho fiel, hat Josua die Stadt verflucht. Und du siehst, da kommt einer der Vornehmen, und er nimmt einen babylonischen Mantel, ein bisschen Silber, und versteckt das in seinem Haus. Und wie wird das offenbar? Indem Israel Niederlage hat. Eine Sünde bringt das ganze Volk zum Stehen. Die Sünde Aachens. Oder Jona ist auf der Flucht vor Gott. Es kommt alles ans Licht. Wenn du von Gott wegläufst, kannst du weit fahren. Vielleicht bist du bis zu Sizilien gekommen und dann kommst du in Seenot. Und da kommt ein großer Sturm und dann musst du wieder zurück, den gleichen Weg zurück, wo du weggelaufen bist. Und das ist beim Jona. Gott erwischt ihn. Er denkt, er ist ein Prophet Gottes. Er ist ein Berufener Gottes. Ich kann ja das gleich auch in Tarsus machen, was ich in Ninive machen sollte. Nein, Gott hat ihn für Ninive bestimmt und er hätte nach Ninive gehen sollen. Oder die Sünde Davids mit dem Bathsheba. Weißt du, was mit dem Uriah alles passiert ist, da dieser Mord, dieser Heuchelmord, Meuchelmord heißt es, was da passiert ist. Verstehst? Kein Mensch hat es gesehen. Der Joab hat es erledigt und die Sache ist alles vorbei. Ich habe deinen Auftrag ausgeführt, aber Gott hat es gesehen und Gott hat sich gerecht. 4 seiner Söhne mussten sterben deswegen. Oder dieser Gehasse, da kommt er nach Eman, aussätzig, will geheilt werden von Propheten Elia und der Prophet empfängt ihn gar nicht, sondern der Gehasse sagt, geh und tauf dich 7-mal im Jordan. Und er tut es nachher, wird aber geheilt, kommt zurück, will sie bedanken. Der Prophet sagt, ich möchte nichts von dir haben. Dann sagt er, gut, dann läuft er dem Naaman nach und sagt, du, mein Herr, wünscht noch das und das, kannst du mir das und das geben. Und er nimmt die Geschenke, lässt sich belohnen. Er sagt, ja, ich habe ja gearbeitet. Weißt du, die Argumente, manchmal bringen wir Argumente, so fadenscheinig, faule Argumente, aber Gott sieht das alles. Und nimmt es an und er wird aussätzig. Der Naaman verliert seinen Aussatz und er wird aussätzig. So kann es gehen. In 5. Mose Kapitel 27, Vers 15, da heißt es, verflucht sei, wer einem Götzen oder einem gegossenen Bild macht, und das ist ein Gräuel vor dem Herrn, ein Werk von den Händen des Werkmeisters, und er heimlich aufstellt im Schlafzimmer und im Bett. Er nimmt so einen Götzen und stellt heimlich auf. Gott weiß, wo der Götze steht. Wir denken manchmal, Gott sieht es nicht. Nein, alles wird offenbar. Und wir wundern uns, warum das nicht funktioniert. Ich werde nie vergessen, damals auch noch in Laufen, da ist ein großer Bauer, ein Christ, jahrelanger guter Christ in der Bibelstunde, hält er sogar Bibelstunden, aber er ist schwer krank. Sein Rücken und sein Gelenk, was weiß ich, er hat alles Mögliche was mit Gelenken. Er ist so krank. Und dann fragte er mich mal, Pastor, kannst du mal meine Wohnung segnen, kannst du in meine Wohnung kommen? Bei mir stimmt was nicht. Immer wenn ich zu Hause bin, wenn ich geschlafen habe, da bin ich wie gerädert. Bin aber Christ, bin Kind Gottes. Und dann gehe ich mit ihm ins Schlafzimmer und will das Zimmer segnen. Und dann lenkt mein Blick unter das Bett. Da habe ich gesagt, was ist denn dann unter das Bett? Da war ein Kasten. Und dann was ist in dem Kasten drin? Das habe ich mal gekauft von einem Routengänger, der also gependelt hat, habe ich gekauft. Und das darf ich nicht aufmachen. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich habe gesagt, genau das ist dein Problem. Solange dieser Kasten da ist, kann Gott dich nicht heilen. Weißt du, unterm Bett heimlich. Verstehst du, das kommt alles raus. Du bist krank und das praktisch deine Sünde geht voran vor dem Gericht schon. Du merkst, du spürst, Gott arbeitet an uns durch solche Sachen, dass wir morgens wie gerädert sind. Und sagt, ich kann in meinem Schlafzimmer gar nicht mehr schlafen. Also ich bin wie gerädert. Und dann habe ich gesagt, komm, bring mal einen Schraubenzieher her, ich mache den Kasten auf im Namen Gottes. Und weißt du, was da war? Nur ein bisschen Kupferdraht. Und das bezahlt der Haufen Geld und glaubt, das würde ihm Heilung bringen, die Strahlung fernhalten, was weiß ich da von dem Untergrund. Wir brauchen als Kinder Gottes keine Angst haben vor Strahlungen. Wir wissen, wir sind in Gott, wir gehören Gott, aber es wird offenbar. Der Aberglaube wird offenbar werden. Hier, verflucht ist der Mann, der heimlich etwas aufstellt und fragt dich vielleicht, warum ist bei mir so und so? Irgendwo steht vielleicht doch noch irgendwo ein Buddha oder was weiß ich, irgendein Scheinheiliger. Das muss aufgeräumt werden. Es zeigt sich, was oft dahinter ist, welcher Geist, welche Kraft. Und es zeigt sich, was für eine Persönlichkeit ein Mensch ist. Es kommt immer alles raus. Du kannst so lieb sein und so nett sein, Sonntagschrist, weißt du, ganz brav und heilig. Oh, Herr Jesus, ich liebe dich über alles in der Welt. Aber es kommt raus, pass auf, da tritt jemand auf deine Hühneraugen. Und dann gehst du hoch wie eine Rakete. Verstehst du? Da zeigt sich, welches Geisteskind du bist. Ob du demütig und sanftmütig bist wie der Herr Jesus. Das zeigt sich, welcher Charakter da ist. Weißt du, solange alles glatt geht und alles schön ist und alles heilig ist und alles göttlich ist und du finanziell alles stimmt, gesundheitlich alles stimmt, ist okay zu glauben. Aber sobald irgendwie was schief geht, da zeigt sich, wie grantig, bösartig, unwillig, hartherzig du bist, dann der Charakter kommt dann raus. Oder es zeigen sich die Fähigkeiten. Weißt du, du kannst gut groß viel erzählen, was du alles kannst, aber wenn es darauf ankommt, dann kannst du vielleicht gar nichts. Oder manchmal jemand sagt nichts, aber der kann was. Oder zeigt, dann sagt er, Mensch, was steckt alles hinter dem drin? Es wird alles sichtbar. Ich denke nur an so einen Michelangelo, verwildert, verstehst du, und so wie so Künstler meistens sind, ungekämmt, richtig, der hat gar keine Zeit zum Essen und dergleichen, aber hinter diesem Mann steckt, ist ein Genie. Es kommt raus. Jede Szene hat ihre Großen. Und die beweisen es. Du siehst es äußerlich gar nicht an. Das soll ein Künstler sein? Das soll ein Meister sein? Ein Meister seines Fachs? Weißt du, das Innere reflektiert den Menschen, nicht das Äußere. Das Äußere kannst du vergessen, das zählt oft gar nicht. Ist schön, wenn es schön ist, aber es muss nicht schön sein. Der innere Mensch wird offenbar werden. So, und zwar durch das Werk, das man tut, das man vollbringt, das man anstellt. Der Geist macht es, wird sichtbar. Der Geist wird materialisiert durch unsere Taten. Unsere Worte werden durch Taten begründet und bewiesen. So, den Menschen erkennt man an seinen Werken, an seinen Leistungen, an seiner Wirkung, was er für Spuren hinterlässt, an seiner Sprache, so wie ein Baum, den erkennt man an seinen Früchten. Das war so, äußerlich sieht genauso wie Apfel und Pflaumen und so weiter, aber du weißt nachher, wenn die Frucht erntest, was für eine Art von Baum ist, oder süß oder sauer, früh oder spät. Verstehst du, das ist so Vielfalt in der Natur. Viele sind erst nach dem Tod berühmt und bekannt und populär geworden. Vor dem Tod hat man gar nicht gesehen, aber als sie nicht mehr da waren, Mensch, das war ein großer Mann oder eine große Frau. Das, was sie zurückgelassen haben, ihre Werke. Und die Bibel sagt, und ihre Werke folgen ihnen nach. Nicht ihre Worte, ihre Werke, wie sie gelebt haben, gedacht haben, gehandelt haben. So alles Unbekannte wird einmal irgendwann bekannt. Irgendwann. Wir haben mal eine Wohnung aufgeräumt, irgendwo ausräumen müssen, so von einem lieben Bruder, ein liebes Kind Gottes. Aber als wir dann ausgeräumt haben, was wir an Pornoliteratur und an diesem ganzen Schmutz und Dreck, also was er da alles gelesen hat, heimlich gelesen hat. Verstehst du? Das ist verflucht ist der Mensch, wenn er heimlich Dinge tut. Heimlich. Und spätestens nach dem Tod merkt man das. Aber ist zu spät, kannst du den Mann nicht mehr strafen. Es kann nur noch der liebe Gott strafen. Die heimliche Sünde Davids. Weißt du, die wurde auch, niemand erfährt es. Aber dann kommt der Prophet Nathan. Darf ich dir eine Geschichte erzählen? Weißt du, durch Gleichnisse und Geschichten kommen Sachen raus. Da war der Bauer, der hat 99 Schafe gehabt oder 100 Schafe und da kommt der Gast zu ihm und da nimmt er das Schaf von dem einen Hirten oder einem Schäfer, das nur ein Schaf hat und schlachtet und seine Schafe verschont er. Der Mann ist des Todes schuldig. Du bist der Mann. Du bist der Mann. Natürlich stand das nicht in der BZ. Das ist nur zwischen David und Nathan passiert. Aber David hat gewusst. Dann hat er geflennt wie ein kleines Kind, wie ein Schoßhund. Verstehst du, die Sache ist nicht verändert worden. Oder verändert worden. Das musste passieren, was passiert ist. Also, es wird immer alles aufgedeckt. Es wird alles offenbar werden. Auch wenn Gras drüber gewachsen ist und kein Mensch weiß das, irgendwann steht es nachher in den Annalen, in der Chronik. Verstehst? Die ganze Welt weiß es jetzt. Jahrtausende, Jahrhunderte. Alle Christen wissen, was David für Schindluder getrieben hat. Man weiß es. Was die Tat war. Was das verursacht hat. Was für eine Wirkung das gehabt hat. Erst durch das Werk und durch die Tat wird man verewigt. Kommt man in der Bibel. Verstehst du, wie der Achan, Gehasi, Jona und all die ganzen Brüder, was du getan hast. Und selbst wenn die Menschen das nicht verstehen im Augenblick, ich denke nur an Maria Magdalena, sie salbte Jesus. Und dann Judas rümpft die Nase, die Pharisäer sagen, also wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste, was das für eine Frau ist. Und dann sagt Jesus, was die Frau getan hat, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat mich gesalbt. Kein Priester hat Jesus gesalbt. Kein Prophet hat Jesus gesalbt. Diese Frau hat Jesus gesalbt und machte ihn zum Christus, den Gesalbten. Weißt du, und da kommt's raus, indem jemand etwas tut, kommt die Wahrheit raus. Dass der Simon die Nase rümpft und sagt, wenn du es wüsstest. Und dann sagt Jesus, Simon, ich bin zu dir gekommen, du hast mir nicht mal Wasser gegeben. Du hast mir keinen Kuss gegeben als Begrüßung. Die hat meine Füße geküsst und du hast mir nicht mal einen Kuss gegeben. Und beim Judas kommt es auch raus, dass der Teufel in seinem Herzen drin sitzt. Auch wenn er Apostel ist. Und dass er nur hinterm Geld her ist. Das kommt raus. Hätten wir das verkauft, das Öl, was hätten wir da für Mission treiben können? Solange einer nur glaubt und denkt, das ist alles richtig, in Ordnung, niemand dich antastet, niemand dich berührt, niemand dich schief anguckt und so weiter, kommt nicht raus, was in dir drin steckt. Aber durch irgendeine Tat eines anderen, nicht durch deine Tat, durch die Tat eines anderen, wird da etwas aufgewühlt, an die Oberfläche gespült und Taten, das, was in deinem Herzen drin ist, wie du dich, dein Verhalten und so weiter, das offenbart dich. Also die Taten, die offenbaren die Fähigkeiten eines Menschen, was ein Mensch wirklich ist, seine Bildung, seine Reife. Oh, das passiert mir nicht. Sein Charakter, seine Persönlichkeit, der Wert eines Menschen kommt ans Licht durch irgendeine Tat, entweder durch deine Tat oder durch die Tat eines anderen. Meistens sind die anderen, die uns draufbringen, weil wir selber nicht draufkommen und so tollpatschig sind dazu. Und alles muss dann irgendwie unter Beweis gestellt werden. Und das zeigt sich. Aha, das bist du noch. Du gibst dir das so vor, wie feiner Christ du bist, wie heilig du bist, wie voll Geistes. Und dann stellst du dich raus, wie ungeistlich du letztendlich bist. Weißt du, nach jeder Segnung, nach jeder Berührung Gottes, nach jeder Salbung, wirst du gleich geprüft. Weißt du, Gott ist so wunderbar, so nah, und dann zeigt sich, hast du was kapiert oder hast du nicht kapiert? Hast du was begriffen oder nicht? Und nach jeder Vergebung wirst du sofort mit irgendjemandem konfrontiert, dem du vergeben musst. Dir wurde was vergeben, deine Sünden sind dir vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, das heißt, dass du nicht mehr die gleiche Sünde machst. Nein, die Sünde ist, dass du vergibst oder nicht vergibst. Und du gehst nach Hause, jetzt musst du eine ganze Menge, dir wurde vergeben, vergibst auch den anderen. Und da kennst du diese Geschichte vom Schalksknecht. Da wirst du mit irgendjemand konfrontiert, der dir was schuldet, vielleicht nur ein bisschen weniger, als was dir vergeben wurde, als was mit dir passiert ist. Und da zeigt sich. Und da beweist sich, ist die Vergebung bei dir wirksam oder nicht. Das zeigt sich. Nach jeder Salbung, nach jeder Segnung, nach jeder Berührung Gottes, nach jedem gesegneten Gottesdienst stellt sich raus, du bist noch nicht mal um die Ecke. Da steht schon der Teufel mit der Mistgabel. Verstehst du? Und da steht er da. Du wirst sofort herausgefordert. Den oder die, du noch nicht sehen wolltest, die steht. Oder der steht draußen. Oder rempelt dich an. Und jetzt muss ich beweisen. Ist deine Sache, was du mit Gott erlebt hast, echt oder nur Bluff? Dass du nur etwas dir vorgemacht hast, dir was einsuggeriert hast. Und du musst beweisen. Du wirst kritisiert. Irgendwie wirst du dann, ja, irgendwas gesagt. Naja, aber bei dir, was willst du? Verstehst du? Und schon sinkt das Zäpfchen runter. In aller Liebe. Verstehst? Und schon bist du erledigt. Man hat mich auseinandergenommen. Ja. Mich angegriffen. Aber irgendwie passiert das. Du musst den Glauben unter Beweis stellen. Die Erfahrung. Weißt du, ich würde sagen, das sind Härtetests, was wir nach jeder Segnung erleben und erfahren müssen. Es wird offenbar. Hast du das verdaut? Hast du das verarbeitet? Ist das verinnerlicht worden? Ist ein Teil von dir geworden? Hast du schon dieses angenommen, was Gott dir gegeben hat? Und erst die Taten beweisen. Weißt du, die Segnungen Gottes, du kannst gesegnet werden und berufen sein und was weiß ich. Erst wenn Erschütterungen kommen, zeigt sich, ob es echt ist oder nicht echt ist. Die Stürme, die Krisen zeigen, wie stabil du bist, wie belastbar du bist, wie kräftig man ist. Das zeigt sich erst, wenn die Krise kommt. Solange alles prima ist, Windstille ist, dann kannst du schön segeln. Da zeigt sich, wie robust du bist und wozu du dann wirklich fähig bist. Ich kann vergeben, verstehst du? Ich kann freundlich sein, auch wenn die alle so unfreundlich sind. Weißt du, da zeigt sich, wie tief der Segen sitzt, wie du verwurzelt bist. Und wir Gläubigen werden alle geprüft. Denn bei den Gläubigen geht das Gericht voran, vor ihnen her. Verstehst du, die sind schon vor dem Gericht, denn die Bibel sagt, wer sich richtet, der wird nicht gerichtet, wenn das Gericht kommt. Das ist ganz wichtig. Wer sich jetzt prüft, du, bei mir ist es gar nicht so, wie ich erzähle. Du wirst geprüft, wie gläubig du schon bist. Dann passieren Probleme, Herausforderungen. Plötzlich kriegst du einen Brief von der Finanzamt, von irgendeiner Sache. Du musst zahlen, kriegst irgendwo eine Aufforderung. Jetzt zeigt sich, wie stark dein Glaube ist. Kannst du glauben, dass das alles erledigt werden kann, dass du da durchkommst mit Gottes Hilfe? Wie kühn, wie mutig du bist. Weißt du, da wird dein Glaube getestet, bis geht nicht mehr. Taten beweisen und offenbaren, wie stark wir innen drin sind. Kann ich die Sache begegnen mit Gott? Werde ich dir in den Griff kriegen irgendwie? Oder was das auch immer ist. Es zeigt sich, was für ein Geist in uns wohnt. Ob wir Weisheit und Verstand haben, Geduld haben, Frieden haben. Wie groß oder wie klein wir sind, das zeigt sich innen drin. Es offenbart sich, deine wahre Größe offenbart sich. Kannst ein großer Riese sein und kannst doch ein kleiner Zwerg äußerlich, innerlich. Nur wer bereit ist, Dinge zu tun, die er bisher nicht, noch nie getan hat, wird Dinge erleben, die er bisher noch nicht erlebt hat. Verstehst du? Der wird Dinge getan hat. Ich vergebe. Ich nehme das, ich schlucke. Ich verarbeite das. Ich lege das zu den Akten, ich berühre das nicht mehr. Die Taten zeigen, was wir wirklich sind. Ob wir gläubig sind oder nur den Namen tragen. Ich bin Christ, bin gläubig. Das zeigt sich. Wie weit man schon im Glauben ist. Wie reif man ist. Weißt du, der Jonah, mir gefällt der gute Mann. Auch wenn er auf der Flucht vor Gott war. Er war doch ein berufener Prophet Gottes. Schmeißt mich raus. Er wusste, Gott bringt mich ans Ziel, wie auch immer. Schmeiß mich raus. So wie ich vorher vielleicht jetzt nach Ninive gegangen wäre, so schmeiß mich raus. Gott wird schon sorgen dafür, dass ich dort ankomme, wo ich ankommen soll. Taten sind immer Belege für unsere Worte, für unseren Glauben, für unseren Geist, das, was in uns drin wohnt. Was man sieht, das wird man ernten. Und wer nichts sieht, der wird auch nichts ernten. Und wenn du nichts erntest in deinem Leben, dann hast du nichts gesät. Und wenn du Unkraut erntest, dann hast du nicht aufgepasst auf deinen Garten. Taten sprechen immer lauter als Worte. Deshalb heißt es in Matthäus 5, Vers 16, lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie die guten Werke, eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist, wie man Anbetung betreibt. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen. Nicht, dass du sie siehst oder dass Gott sie sieht, die Menschen müssen unsere guten Werke sehen. Und die sehen, ja, das will Christ sein. Das ist unser Beitrag zur Anbetung. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen. Und die werden dann den Vater im Himmel verherrlichen. Und das wird dann dir zugeschrieben. Wegen dir hat er doch Gott gedankt. Unsere Taten zeigen, wer und was wirklich in uns steckt. Eine Tat spricht mehr als 1000 Worte, Brüder und Schwestern. Worte sind nur Etiketten. Taten sind der Inhalt, was innen drin ist. Und unser Leben muss gefüllt werden mit Leben. Unsere Jahre müssen mit Leben gefüllt sein. Und nicht nur unser Leben mit Jahre. Die Weisheit muss man nicht nur hören, sondern auch sehen. Und das Göttliche und das Geistliche muss man nicht nur erzählen, ich bin geistlich, sondern das muss man auch sehen, wie verhält man sich in kritischen Momenten, in Krisenstunden, in Bedrängnis, wenn man so ein Engpass ist, wenn es nichts mehr geht. Wie reagiert man da? An den Früchten. Und ich will nicht auf die Frucht des Geistes eingehen, aber lies mal nach im Galater 5, was da alles an Frucht des Geistes ist. Die Taten, die Früchte sind wichtig. Und das Wichtigste überhaupt, vielleicht weniger Worte, aber die Früchte, umso mehr Früchte. Es gibt Bäume, die sind voller Äpfel. Und das ist kaum Blätter. So sollten Christen auch sein, voller Früchte. An den Taten werden wir gemessen. Was hast du getan? Gott wird nicht fragen, was hast du gedacht, was hast du gesprochen, sondern was hast du getan? Was hast du getan? Und weißt du, in Matthäus 25, da wird gesagt, was ihr den geringsten einem meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Du warst Becher kalten Wasser, ein bisschen im Gefängnis besuchen, Krankenbesuch oder sonst noch was, das habt ihr mir getan. Es geht nicht, Dämonen austreiben, Kranke geheilt zu haben oder geweissagt zu haben. Nein, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, wo du nicht zu schade warst, irgendetwas zu tun. Dein Verhalten bestimmt deinen Wert und deine Qualität, deine Geistlichkeit, dein Zustand vor Gott, dein Verhalten, wie du dich benimmst, wie du dich reagierst und wie du dich abreagierst. Verstehst du, nicht nur wie du reagierst, sondern wie du dich abreagierst. Zornig, wütend. Viele Menschen sind verkrachte Typen. Sie kriegen gleich in die Wolle. Verstehst du, und ärgern sich und die lassen raus. Weißt du, du solltest zu Hause dich abreagieren. Unter der Dusche. Verstehst du? Da. Oder Holz hacken. Machen wir heute nicht mehr, aber irgendwas anders. Verstehst du, wo du dich austoben kannst. Weißt du, wir müssen unsere Aggression irgendwo abreagieren. Aber wie? Beten vielleicht, aber zu Hause auf dem Boden klopfen, lieber Gott. Siehst du, was sie mir angetan haben? Und dann bist du frei. Aber weil die meisten sich nicht richtig abreagieren, reagieren sich am anderen Menschen. Und das ist der Fehler. Dann ist die Frucht des Geistes gar nicht da. Die Freundlichkeit, die Liebe, die Freude. Weißt du, Ärgernis muss verarbeitet werden. Ärgernisse werden kommen, Ärgernisse kannst du nicht aufhalten, dass jemand verleugnet wird, dass jemand verleumdet wird, wie Herr Jesus und so weiter. Das muss verarbeitet werden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Das war, Jesus hat sich am Kreuz abreagiert. Vater, vergib ihnen. Der konnte nichts mehr machen, aber der konnte nochmals aussprechen und sich abreagieren. Vergib. Ich kann es nicht vergeben, ich kann es nicht wieder gut machen. Taten sind Offenbarungen, unser Gedanken. Verwirklichung unserer Gedanken, das sind Taten. Weißt du, du hast Träume, aber das nützt alles nicht. Du kannst träumen, so viel du willst, bis zur Vergasung. Die Träume müssen realisiert werden, verwirklicht werden, umgesetzt werden. Nicht nur, ich träume, große Visionen, große Kirche. Nein, bau wenigstens einen Hühnerstall, bevor du eine große Kirche baust. Verstehst du, die meisten sind zu den kleinen Dingen nicht fähig. Und wie willst du dann zu den großen Sachen fähig sein? Was ein Mensch sagt, das ist nicht wichtig. Wie ein Mensch reagiert, das ist ausschlaggebend. Wie verarbeitet man Schwierigkeiten? An dem wirst du gemessen. Wie gehst du mit Enttäuschungen um? Mit Ablehnung. Und wir werden alle abgelehnt, miteinander. Keiner ist gewollt, keinen braucht man. Man kann auf die meisten Leute verzichten oder wird mal verzichten sie. Aber wie geht man damit um? Wie geht man mit Kritik um? Weißt du, wie ein Mensch handelt, entscheidet oder mit vielen Dingen umgeht, was in seinem Leben begegnet? Wie gehe ich mit Krankheit um? Auch das ist wichtig. Renn ich vom Arzt zu Arzt, schlucke ich Medikamente, was das Zeug hält? Oder nehme ich das und sage, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Verstehst du? Gelassenheit. Dass man humpelt, zum Beispiel wie jetzt der Jakob, der humpelt. Der nimmt die Krankheit hin, Gott gibt ihm Klaps und sagt, Dankeschön, Herr Jesus, das war sehr nett von dir. Verstehst du? Und jetzt humpelt er, jetzt muss er am Stock gehen. Und er schämt sich nicht, am Stock zu gehen als Mann Gottes, als Patriarch, als Vater des Volkes Gottes. Humpelt, geht am Stock. Und alle sehen, unser Jakob, unser Vater humpelt. Er ist aber Gott begegnet. Ich sag dir, wenn du Gott begegnest, kann es sein, dass du humpelst. Wie der Jakob. Und man muss Gott verstehen. Die meisten Leute verstehen Gott nicht. Und es zeigt sich, verstehe, habe ich Gott verstanden oder Gott nicht verstanden. Er wollte, Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und das war der Segen. Der humpelt. Der humpelt. Der humpelt. Der humpelt. Weißt du, das ist doch nicht christlich, charismatisch, pfingstlerisch. Christen würden hupfen, aber nicht humpeln. Versteht ihr mich? Nicht hüpfen, humpeln. Das ist das Wahre, wie Kinder Gottes sich beweisen und den Glauben unter Beweis stellen. Wenn sie humpeln, dass sie dennoch glauben, dennoch Gott lieben, dennoch Gott vertrauen, dennoch in die Kirche gehen, dennoch Jesus lieben. Humpeln. Hüpfen kann jeder. Aber humpeln, das können die wenigsten. Die können mit dem Humpeln gar nicht umgehen. Die wissen gar nicht, was das richtig ist. Humpeln. Denk an Jakob. Jakob wurde gesegnet und Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das ist der praktische Gott. Es zeigt sich, ist der Gott begegnet oder nicht. Oder dass er dann sogar den Pharao segnet. Weißt du, du musst dir vorstellen, die Situation. Da kommt der alte Jakob, der Vater von Josef, nach Ägypten. Und er geht zu dem Pharao, legt ihm die Hände auf. Eigentlich müsste tot umfallen. Aber nein, er legt die Hände auf und segnet den Pharao. Und der Pharao lässt sich gefallen, weil der ein gesegneter Gottes ist. Auch wenn er humpelt, auch wenn er mit dem Stock in den Palast geht. Er humpelt und begegnet dem Pharao und legt die Hände auf und segnet. Und Pharao sagt, das beste Stück Land kriegst du hier. Lass dich nieder, Jakob, wo du willst, mit deiner Sippe. Aber es zeigt sich, wie ein Mensch ist, was er drin hat. Nicht, was er äußerlich ist, sondern was er drin hat. Das ist ausschlaggebend. Das ist die Offenbarung. Und es wird offenbar werden. Es wird offenbar werden. Jakob war ein Schlitzohr, ein Gauner, Trickser. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen sollte über Jakob. Er war ein cooler Geschäftsmann. Der hat es verstanden zu managen, immer zu seinem Vorteil zu wirtschaften. Wie ein Mensch ist, das zeigt sich, wie gehe ich mit Rückschlägen um, Niederlagen, Missgeschicke, Misserfolge, wie gehe ich damit um? Ein Mensch, wo in Gott fest gegründet ist, der sagt, naja, wir stehen morgen wieder auf und morgen ist ein neuer Tag. Und wir machen morgen wieder alles mobil, raffen alles zusammen und wir stehen und morgen gehen wir voran. Heute gehe ich jetzt ins Bett. Weißt du, lies mal, wie die Menschen der Bibel des Glaubens gearbeitet haben. Die haben sich hingelegt, morgen um diese Zeit. Morgen. Weißt du, die Menschen sehen, wie du bist und was du bist und wie wert du bist, was für einen Charakter du hast. Ich denke nur an Salomo. Da betet er, lieber Gott, schenk mir Weisheit, viel Weisheit, damit ich das Volk Gottes regieren kann. Ich bin nicht fähig. Weißt du, er kommt sich sehr unfähig, unwürdig vor. Jetzt muss ich da in die Fußstapfen des Davids, des großen Königs treten. Ich bin gar nicht wert. Meine Brüder gucken runter auf mich. Hat noch ein paar Brüder gehabt. Die wollten gerne König sein, aber ich kann das Volk Gottes nicht leiden. Gib mir Weisheit. Und Gott sagte, drei Dinge kannst du dir wünschen. Nein, wünsch dir was. Nicht nur drei Dinge, das ist ein Märchen, drei Dinge. Wünsch dir was und dann sagt, ich wünsche mir Weisheit. Ich wünsche mir nicht, dass ich Macht über andere Völker habe oder Geld oder Ehre oder sonst was. Ich wünsche Weisheit, gib mir Weisheit. Und er hat noch nicht Amen gesagt. Weißt du, was da passiert? Da kommen zwei Frauen, die haben ein Kind erdrückt, die eine zusammen irgendwo sind gelegen, kommt mit dem Kind und die streiten sich vor Salomo, der muss jetzt Gericht halten. Du siehst, du hast die Gnade empfangen, die Weisheit empfangen, die Salbung empfangen, den Heiligen Geist empfangen, die Berufung empfangen und jetzt wirst du getestet. Entweder fällst du durch, versagst oder du schaffst den Sprung. Und David horcht sich das Gezwitter da an, dass dieses Gezanke da mit diesen Frauen da, das ist mein Kind, nein, die haben mir unterstellt, das tote Kind und. Weisheit sieht man, wie man Probleme löst. Wie man seine Arbeit erledigt. So sieht man. Weisheit sieht man nicht im Kopf irgendwo, dass der Kopf strahlt oder glänzt oder glitzert. Nein. Wie man die Schwierigkeiten überwindet, Hindernisse überwindet, mit Spannungen fertig wird. Da sieht man die Weisheit. Dann sagt er, bringt mir ein Schwert her. Das war die Weisheit. Und dann sagt er, gut, dann werde ich das Kind teilen. Wir kennen ja diese Geschichte aus dem FF. Das war das salomonische Urteil. Bringt mir ein Schwert her. Und das wurde bekannt. Dann sagt die Mutter, die wirkliche Mutter war, dann sagt er, nein, die soll lieber das Kind haben. Verstehst du? Und das zeigt sich raus, wer richtige Mutter ist und wer nicht die richtige Mutter ist. Und dann sagt er, die kriegt es wieder, das Baby. Das zeigt sich. Weißt du, an den Früchten kann man sehen. Die Weisheit sieht man nicht, aber weißt du, alles, was in der Bibel von uns Christen erwartet wird, als geistliche Menschen, wandelt im Geist, sieht man gar nicht. Zuerst mal so, das sind alles geistliche Dinge, können ja Hirngespinste sein, aber von denen kann niemand leben, von Hirngespinsten. Sieht man Liebe? Liebe kannst du auch nicht sehen, aber du siehst, wenn zwei Menschen sich lieben. Oder was Liebe wirklich ist. Siehst du Demut? Ich sehe Demut nicht. Ja gut, wenn du auf den Knien rutscht, aber das kann jeder auf den Knien rutschen. Aber was ist Demut? Du siehst, was Demut ist, wenn man sich demütigen kann, unter was auch immer ist. Oder Geduld sieht man auch nicht. Aber das merkst du, der hält was aus. Der hält was durch. Oder Freude. Weißt du, du kannst keep smiling. Anscheinend die Zähne zeigen. Wäscheklammer einspannen und so weiter. Und kannst lustig aussehen und eine Maske aufsetzen. Aber echte Freude ist hier drin. Die sieht kein Mensch. Selbst wenn du Tränen hast, sie weinten vor Freude, steht mal bei der Auferstehungsgeschichte an Ostermorgen. Sie weinten vor Freude. Oder Selbstkontrolle siehst auch nicht. Aber du siehst, wenn du dich selbst beherrschen kannst oder Selbstdisziplin hast, schau dir so einen Sportler an, trainiert, bis er Höchstleistung erreicht. Da siehst du an seinen Leistungen nachher. Da gibt's Leute beim Hochsprung 5,20 Meter. Verstehst? Ich bin froh, wenn ich 1,20 Meter hochspringe. Aber der springt 5,20 Meter. Da reicht hier. Da verstehst du nicht einmal die Decke, so hoch über die Decke. Selbstdisziplin. Aber an den Leistungen, was ein Mensch vollbringt, wozu er fähig ist, wozu er in der Lage ist, das siehst du, das offenbart sich. Dein Geist muss dich offenbaren. Der muss nicht nur im Kopf sein, irgendwie so irgendeine flüssige Masse oder was es auch immer ist, oder Dampf. Nein, das muss sich offenbaren. Diese Hormone müssen Wirklichkeit werden. Fleiß und Faulheit kann man sehen. Verstehst, wenn der eine nichts hat, nichts zu nichts bringt, oder dann der Fleißige, der schafft und schuftet und spart und baut und dem gelingt es. Die Ergebnisse, die Resultate, sie sprechen eine klare Sprache. Was sind die Ergebnisse unseres Lebens? Summa summarum. Sparsamkeit kannst du sehen, aber auch Geiz kannst du sehen und Habgier kannst du auch sehen. Nichts loslassen, alles behalten. Gesundheit kann man sehen. Kann man sehen, was für ein Lebensstil der Mensch gelebt hat oder lebt. Gesundheit kann man sehen. Man kann den Charakter sehen. Netter, freundlicher. Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war die Charakterbeschreibung Jesu Christi. Du kannst gehorsam sehen. Du sagst und er tut's. Aber du kannst auch genauso Rebellion sehen. Nee. Rebellion. Nee. Nee. Mach ich nicht. Du kannst beide sehen. Du kannst Gehorsam sehen und Rebellion. Und man sieht die Folgen, die dabei dann rauskommen, die Ergebnisse, die Konsequenzen, was dabei passiert, was sich entwickelt. Du kannst Heiligkeit sehen. Sagst du wie? Dass du schimmerst und glänzt oder so ein Nimbus auf dem Kopf hast? Nein, Heiligkeit sieht man, wie einer für Gott eingenommen ist, für Gott lebt, Gott das Wichtigste ist, Gott liebt, Gott ehrt, alles zur Ehre Gottes. So wie dieser Dichter, Soli Deo Gloria, Gott allein zur Ehre. Jedes Lied, das er dann geschrieben hat. Und diese Lieder sind angekommen. Und die werden heute noch gesungen. Jesus, meine Freude. Heiligkeit wird sichtbar. Wie einer lebt, wie er sein Leben gestaltet, seinen Alltag gestaltet. Der erste Gedanke, guten Morgen, lieber Heiland. Und dann der letzte Gedanke, gute Nacht, Herr Jesus. Und dann gibt er noch seiner Frau einen Kuss oder dem Mann. Und dann schlafen sie ein. Weißt du, du siehst auch das Leben, wie einer lebt, wie einer Lasten verarbeitet, wie einer Lasten trägt. Du siehst also, ob er Lust hat zum Leben oder keine Lust hat, ob er sich so treiben lässt wie Treibholz oder ob er auf seinem Leben das Optimale macht. Man sieht, ob es ein Pharisäer ist oder ein Heiliger. Der Pharisäer sich, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Verstehst du? Der dankt viel. Aber der erhebt sich über andere. Du siehst, ich bin besser. Lieber Gott, ich danke dir, dass ich in die Gemeinde gehe, oder? Und der Sünder, der Zöllner ging gerechtfertigt davon. Das siehst du, wie hat es ausgesehen, als er gerechtfertigt wurde? Der war fröhlich, mir sind meine Sünden vergeben, Gott sei mir Sünder gnädig, so wie der Kämmerer. Das Wasser, lass mich gleich taufen. Und er zog fröhlich seine Straße weiter, auch wenn der Philippus verschwunden ist. Da guckt man nicht mehr auf die Menschen. Ich habe Gott gefunden, Halleluja. Pharisäer sind keine Heilige, das sind Scheinheilige. Das siehst du auch immer. Weißt du, die sehen manchmal so aus, wenn sie Magenkrebs hätten oder Tumor hätten irgendwo im Bauch. Verstehst du, so niedergeschlagen, so traurig, so depressiv, verstehst du? Weißt du, die tun keine Fliege vielleicht was, aber sie würden über Leichen gehen. Sie haben Jesus ans Kreuz gebracht. Das sind alles so möchte gerne Heilige, die siehst du auch. Die möchte gerne Heilige am Sonntag, am Sabbat. in der Synagoge, vorne am ersten Platz oder was weiß ich, wo die da sitzen. Wir tragen die Tora, küssen die Tora. Du musst nicht die Tora küssen oder die Bibel küssen, du musst die Bibel ausleben. Für die Pharisäer ist das Leben eine Last. Oh, ich muss alle Gesetze, 618 Stück an Zahl erfüllen. So viele Gesetze, so viele Vorschriften, was ich beachten muss. Das ist frommer Stress. Du siehst den frommen Stress. Oder wie einer dann gelassen lebt. So, und dann bürden sie noch anderen die Lasten auf. Weißt du, was sie selber nicht tun wollen, das bürden sie den anderen auf. Das müsst ihr machen, das müsst ihr so machen. Treue kann man sehen. Ob das was hält oder nicht. Ob man zu seinem Wort steht oder nicht. Weißt du, das lebt man mit und das erlebt man. Ob einer zuverlässig ist oder nicht. Ein Mann, ein Wort, nicht ein Wörterbuch. Weißt du, ob einer zu der Firma steht, zur Gemeinde steht, zum Partner steht, zu der Arbeit steht. Ja, versprochen, und ich werde das fertig machen bis morgen früh. Und dann auf Gedeih und Verderb, auch wenn ich nachts arbeiten muss. Weißt du, man kann die Einstellung eines Menschen immer sehen, ob er für einen ist oder nicht. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Wer nicht sammelt, der zerstreut. Verstehst du, der schwätzt dann hinten rum und kritisiert und nörgelt und so weiter. Dann merkst du gleich, ob einer für einen ist oder nicht. An ihren Früchten erkennt man. Weißt du, die sind im Gottesdienst schön brav und heilig, aber dann außerhalb vom Gottesdienst, da sind sie halber Teufel. Und man kann sie ganz schön verstecken. Weißt du, der Mensch hat schon die Übung darin. Unser Urgroßvater hat das schon gemacht mit seinen Feigenblättern, mit faulen Entschuldigungen und Ausreden. Weißt du, man kann sich so verstellen. Adam wusste ganz genau, dass Gott ihn sieht. Aber der hat versteckt. Ich dachte Gott. Ja, warum? Die Sünde hat man gesehen. Weißt du, das hatte er gespürt. Nicht der liebe Gott. Er hat die Sünde gespürt. Der Adam. Mit mir stimmt was nicht. Wir haben uns vergriffen an Gott. Gott hat nicht zugeguckt, aber das Gewissen hat zugeguckt. Das Herz hat zugeguckt. Der Mensch hat zugeguckt. Man kann also Zuverlässigkeit sehen oder nicht, oder Unzuverlässigkeit. Man kann alles sehen. Weißt du, man muss nicht Sprüche machen. Und ich gebe auch Sprüche gar nichts. Ich gucke mal ein bisschen eine Weile zu, wie funktioniert das Leben. Läuft das Leben so oder läuft das Leben nicht so? Weißt du, ob einer sein Wort hält oder nicht? Weißt du, ob einer Respekt hat oder keinen Respekt hat? Du siehst es. Alles ist sichtbar. Und wird sichtbar. Vielleicht im ersten Augenblick kannst du das nicht merken. Du wirst die ersten 3 Tage nichts merken. Aber lass den Gast mal 4 Wochen bei dir sein. Dann geht er dir auf die Nerven. Dann geht er dir auf die Nerven. Man kann sehen, ob einer seinen Eltern ehrt und gehorcht oder nicht und die Gebote Gottes hält oder nicht. Man kann sehen, ob einer brav ist oder nicht. Ob einer Ehrfurcht vor dem Leben hat oder nicht. Man kann sie sehen. Wie er mit Tieren umgeht, so geht er auch mit Menschen um. Man kann sehen, ob man gut zu der Natur ist, gut zu der Schöpfung ist, gut zu sich selber ist, gut zu anderen Menschen ist. Man kann das sehen. Man kann sehen, ob einer Egoist ist oder selbstsüchtig und kleinkariert und großzügig. Du kannst alles sehen. Du musst nur angucken. Meins. Unsers. Für mich. Weißt du, du siehst, ob einer geizig ist oder nicht. Das spürst du. Er will alles haben. Er würde nie was abgeben. Glauben kannst du sehen. Verstehst du? Obwohl Glaube etwas Unsichtbares, Unbewusstes, Unfassbares, Undefinierbares ist zuerst mal. Was ist Glaube? Nichts wissen. Verstehst du? Noch hoffen. Das ist Glaube. Aber du siehst den Glauben. Jesus hat mehrmals gesagt, als ich sowas, solchen Glauben habe ich in Israel noch nie gesehen, wie diese blutflüssige Frau oder viele andere mehr. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gesehen. Oder in Apostelgeschichte 8, Vers 12, als sie aber den Predigten des Philippus vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi glaubten und so weiter, ließen sich taufen. Du siehst, plötzlich lassen sich die Leute taufen. Die haben kapiert, die haben begriffen, um was es geht. Die glauben nicht nur an den Herrgott. Die tun was. Ließen sich taufen bei Philippus. Und die Taufe ist ein Ausdruck des Glaubens. Wer da glaubt und getauft wird, ist eine Handlung, die kannst du sehen. Glauben kannst du nicht sehen, aber du kannst sehen, wenn einer ins Wasser steigt. und wieder rauskommt. Das kannst du sehen. Oder Petrus in Apostelgeschichte 9, Vers 33. Dort predigt er und da fand er einen Mann mit namens Aeneas, der war schon 8 Jahre an sein Bett gebunden und war gelähmt. Und Petrus sprach zu ihm, eigentlich eine andere Übersetzung sah, als der Petrus sah, dass er Aeneas glaubte. Weißt du, du siehst irgendwie, ob ein Mensch glaubt oder nicht. Nicht nur, dass er mit dem Kopf nickt oder schüttelt. Du siehst, ob er glaubt oder nicht. Als er sah, dass Aeneas glaubte, dann hat er gesagt, Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund, steh auf und mach bei dir selber. Verstehst du? Nicht immer die Krankenschwester kommen lassen. Mach dein Bett selber. Verstehst? Mach dein Bett selber. Weißt du, immer andere machen lassen. Das zeigt sich, ob du Glauben hast oder nicht. Weißt du, andere sollen es machen, mein Bett. Andere sollen mich bequem machen. Und Aeneas stand sogleich auf und da sahen alle, die in Lydia wohnten und Saron und so weiter und bekehrten sich zum Herrn. Wenn die Menschen sehen, dass du wieder dein Bett machst, nicht ins Bett machst, sondern dein Bett machst, und wartest, bis dir jemand das Bett macht. Nein, du stehst auf, machst dein Bett. Und da kommen andere zum Glauben und sagen, wenn der das kann, kann ich zweimal. Heilung kann man sehen. Heilung kann man sehen. Innere Heilung, äußere Heilung. Weißt du, schlimmer als äußere Heilung oder Krankheit, äußere Krankheit ist die innere Krankheit. Weißt du, wenn du verletzt bist und so weiter, das merkst du, wenn du innerlich geheilt bist, wenn deine Wunden geheilt sind, dann, wenn du erzählst, dann kannst du lachen über die Verletzungen. Aber solange du dir noch Tränen rollen und solange du bedrückt bist und Depressionen kriegst, hast du die Heilung noch nicht erlebt. Erst wenn du sagst, ja Mensch, mich haben sie da angeschossen und ich lebe immer noch. Ich lebe immer noch. Verstehst du, dass du drüber lachen kannst, drüber hinweggehen kannst, cool bleiben kannst. So Heilung kann man sehen. Die Leute, die bei Jesus geheilt hat, die Geheilten konnte man sehen, die haben ihr Bett genommen und sind nach Hause gegangen. Verstehst du, so sind sie. Sie sind marschiert, sie sind nach Hause gegangen. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Immer wieder. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Und dann musst du durch die Stadt das Bett tragen. Na gut, das waren nicht die Betten, wie wir sie heute kennen, das war eine Matte. Nur, verstehst du, aber das reicht auch schon zusammengerollt und tragen. Die Luftmatratze. Oder was sie sonst noch gehabt hatten. Mach dein Bett selbst. Trag dein Bett nach Hause. Geh nach Hause. Dieses Bett bleibt nicht hier bei mir. Verstehst du, wir machen keine Bettensammlung. Jesus hat keine Betten gesammelt, die musste jeder nach Hause, bis sich nach Hause wieder mitnehmen. Oder Zachäus. Jesus kommt in sein Haus. Der Herr Jesus hat nichts gesagt. Zachäus, jetzt bitte bring Ordnung mal in deinem Saustall. Nein, dann sagst du, soll ich jemanden betrogen haben? Plötzlich kriegt er ein schlechtes Gewissen. Du siehst, wenn Jesus in einem Haus einzieht, kommt Ordnung hinein. Bezahle seine Rechnungen. Da, wo er gestohlen hat, macht es wieder gut. Ja, das ist, wenn der Herr Jesus im Leben eines Menschen hineinkommt, da kommt Ordnung. Da wird ausgeräumt, aufgeräumt, umgeräumt. Der Gardarener. Verstehst du, dieser Besessene, keiner hat sich an dem vorbeigetraut, dort auf dem Friedhof mit, und hat Leute verprügelt, man hat ihn in Ketten gebunden, niemand konnte den Mann bändigen, und dann kommt Jesus, und er wurde befreit von diesen Dämonen, wie viel auch immer, und da heißt es, und er saß anständig zu Füßen Jesu, da wollte sogar Jesus noch in seine Nachfolge gehen, aber Jesus sagt, nein, geh nach Hause zu deinen Lieben. Man hat gesehen, mit dem ist was passiert, er war ganz zahm, wie hypnotisiert und verzaubert, anständig angezogen, nicht mehr so wild. Und du siehst, wenn Jesus in ein Menschenleben hineinkommt, dann ist er nicht mehr der letzte Dreck. Da benimmt er sich nicht wie Schmutzfink. Da ist er sauber angezogen und haust nicht mehr auf den Friedhöfen bei den toten Geistern. Geistlichkeit kann man sehen, dass er immer wieder aus seinem Schatz was rausholt, ich habe was entdeckt und das, was er entdeckt, sofort auch umsetzt. Die Erfüllung im Heiligen Geist kann man sehen. Sie hörten diese fremden Sprachen, aber nicht nur das, man konnte auch sehen, diese Feuerzungen. Das kommt alles raus. Du siehst also, du brennst für Jesus, du bist eine Fackel, bist ein Brandstifter für den Herrgott. Weißt du, auch die Geistlichkeit, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das sieht man. Weißt du, nicht nur, dass ich Träume, Visionen, Gesicht habe, die setze ich auch um. Petrus trat auf, plötzlich geht er nach vorne und sagt, Leute, ich habe was zu sagen. Hört mir zu. Verstehst? Dieser Feigling, der sich verkrochen hat, der, wo sich geschämt hat, der steht auf. Ihr habt diesen Jesus gekreuzigt. Muss ich vorstellen, was das war. Das war Provokation. Jeder konnte sehen, also mit denen ist was bestimmt was Großes passiert. Denn so kann nicht ein Mensch von ein paar Tagen so noch und jetzt total anders. Man sieht es. Alles ist sichtbar, feststellbar, kann man beobachten. Krankheit, Gesundheit, Leben und Tod, das kannst du sehen. Weißt du, ob einer vom Heiligen Geist geleitet ist oder nicht, kannst du sehen, ob er das, was Gott ihm sagt, tut oder nicht tut. Ob er im Geist lebt oder nicht, du kannst es sehen. Es wird alles offenbar werden. Weißt du, nicht vielleicht sofort, Leute können viel erzählen, das zählt bei Gott nicht. Sondern das, was die Leute ausleben. Weißt du, viele sind so schwankend, sie erzählen was von Gott, aber die leben das gar nicht aus. Nach 4 Wochen haben sie alles vergessen. Weißt du, der Herr hat mir gesagt. Und nach einer 5. Woche wissen sie gar nicht mehr, was der Herr ihnen gesagt hat. Da leben sie wieder im alten Fahrwasser. Weißt du, man kann sehen, ob man vom Heiligen Geist geleitet wird, der Heilige Geist einem was sagen kann oder einen korrigieren kann. Meistens, wenn der Heilige Geist zu dir spricht, sagst du gar nichts. Das ist meine persönliche Erfahrung. Da bin ich froh, ich bin wie ein geschlagener Hund. Verstehst du? Ich bin angeschossen, harponiert. Bin froh, dass niemand merkt, dass ich eine Wunde irgendwo habe, dass ich humple. Verstehst du? Dann bist du still. Wenn der Heilige Geist zu dir geredet hat, dann gehst du nicht nach vorne und sagst, Leute, hört mal zu, der Herr hat mir das und das gesagt, ich soll das und das tun. Nein, das tust du oder tust nicht. Und das ist so schwer manchmal, das rauszudrücken, was der Heilige Geist sagt. Man sieht eine Veränderung eines Menschen, ob er eine neue Schöpfung ist oder nicht. Man sieht die Hingabe, man sieht das, was mit einem passiert. Nicht sofort. Vergiss es, ich halte nichts von diesen lieben Heilandschristen. Weißt du, die schön himmelhoch jauchzen da und wenn es dann hart ankommt. Für mich zählt, was passiert in der schweren Stunde, in der dunklen Stunde, wenn du nichts mehr spürst, wenn du nichts mehr siehst vom lieben Gott. Wenn du in der Hölle bist. Und weißt du, die Hölle machen wir hier durch, nicht erst in der Hölle. Wenn wir dort sind, dann dort werden wir die Hölle nicht mehr durchmachen. Wer hier Hölle durchgemacht hat, der wird drüben die Hölle nicht mehr durchmachen. Aber wer hier die Hölle nicht durchgemacht hat, der wird drüben die Hölle haben. Die Bibel sagt, wer sich hier richtet, wird nicht gerichtet werden. Wer sich hier nach Gott ausrichtet, wer sich hier korrigieren lässt. Und es tut manchmal weh, zur Korrektur. Gut, da siehst du. Die Geschichte von diesen 2 Frauen, bringt das Schwert her. Weißt du, das Schwert ist hier das Wort Gottes. Stell dir mal vor, das Schwert schneidet Mark und Bein und was auch immer ist. Und es zeigt sich, wie reif wir sind. Das zeigt sich, ob wir echte Christen sind oder falsche Christen sind. Und es stellt sich raus, ob man tut so, als ob. Weißt du, der Klügere gibt nach. Hier, diese klügere Frau da, dessen Kind wirklich das lebendige Kind war. Die gibt nach, nimm das Kind. Die soll das lieber behalten. Lieber das Kind ist bei ihr am Leben, statt bei mir ist es egal. Das ist mein Kind. Du siehst, ob die streiten sich oder sich nicht streiten. Daran erkennt man den Geist eines Menschen, ob er so ein Streithammel ist, der immer sich nur streiten will. Echte und falsche Christen. Weißt du, wahre Christen verzichten lieber. Das zeigt sich, ob du ein wahrer Christ bist oder nicht. Wahre Christen sagen, danke, wer nicht hat, wer nicht will, der hat schon. Wahre Christen drängen sich nicht auf. Wahre Christen zwingen niemanden zu etwas, du musst es auch so machen, wie ich es gemacht habe. Nein, Gott hat mit jedem eine ganz andere Geschichte. Gott geht mit jedem individuell um. Und jeder plötzlich weiß ganz Israel, Salomo hat die Weisheit, er ist wirklich weise. Und weißt du, und plötzlich hat Gott noch mehr gegeben. Wenn du dich einmal bewährst in der Weisheit, wird Gott dir noch andere Dinge geben. Plötzlich kann er Gedichte schreiben, kann er Pflanzen beschreiben, kann er Tiere beschreiben, kann er, was weiß ich, ist ein sehr gebildeter Mensch. Aber es hat angefangen, als er das Schwert genommen hat. Bringt mir das Schwert her. Und sagt, jetzt teile ich. Weißt du, da zeigt sich, wer echt ist und wer nicht echt ist. Ob man sein Problem geistlich löst oder fleischlich löst. Wie löse ich mein Leben? Salomo will hier kurzen Prozess machen, nicht lange diskutieren. Weißt du, es zeigt sich, ob du echt bist. Ein echter Christ diskutiert nicht lange, der handelt. Der guckt nicht lange zu, bringt mir das Schwert her. Das gefällt mir. Ein kurzer Satz nur. Bring mir das Wort Gottes her. Lass mich in das Wort Gottes schauen. Und da stellt sich raus, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit siegt. Das Echte siegt. Unser Reden wird sich offenbaren. Ist das wahr oder nicht, was ich da erzähle? Habe ich das Kind erdrückt oder habe ich das Kind nicht erdrückt? Das zeigt sich. Erzählen kann man viel. Die hat mir das unterschoben. Die hat mir diese Schuhe geschoben. Die hat mich reingelegt. Es zeigt sich, ob das so ist oder nicht. Und der Salomo gab dann das Baby der richtigen Mutter zurück. 1. Könige 3, Vers 28. Und sie sahen die Weisheit Gottes in ihm und in dass der Recht urteilt. Und dann erlauben sie noch mehr rechte Dinge zu tun. Man kann tatsächlich die Weisheit sehen und hören. Auch die Dummheit. Dummheit kannst du auch sehen. Dass die Leute alles hinausposaunen, was sie nur gerochen, gespürt, gesehen oder gedacht haben. Das wird alles erzählt. Das ist auch Dummheit. Wie heißt es in der Bibel einmal? Das ist auch nicht einmal in der Bibel, aber es ist auch in Volksweisheiten. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Verstehst du? Du kannst die Dummheit auch sehen. Man kann das geistliche Leben sehen und hören. Das kann man beobachten, wenn du ein bisschen beobachtest. Und es geht ja um dich, dass du das weißt, was du bist. Nicht, was die anderen wissen. Es ist wunderbar, wenn das ganze Volk Israel weiß, in Salomo wohnt die Weisheit. Es ist interessant auch die Geschichte mit den Aposteln nach der Heilung des Lahmen. Und als sie verhört wurden, ausgepeitscht wurden. Und dass sie immer noch fröhlich sind. Das hat man gesehen. Die waren mit Jesus. Da musste niemand sagen, das sind Nachfolger Jesu. Die Reaktion, das Verhalten, dass sie gedacht haben, hier, schlag nochmals drauf. So wie Jesus gesagt hat, wenn dich jemand eine Backe schlägt, bitte auch die andere. Die waren also großzügig im Nehmen und großzügig im Geben. Du siehst es. Und dann, wie sie weiter reagieren, jetzt werden wir schweigen, jetzt werden wir nicht mehr aufs Missionsfeld gehen, jetzt werden wir Jesus nicht mehr öffentlich predigen. Nein, voll Heiligen Geistes sind sie erfüllt worden und am nächsten Tag stehen sie wieder auf dem Marktplatz und predigen. Du siehst, ob einer echt ist oder nicht, ob er mit Jesus war oder nicht, der macht weiter. Der lässt sich nicht unterkriegen vom Teufel und nicht von den hohen Priestern und von den ganzen Geistlichen. Epheser Kapitel 1, Vers 15. Wir können alle Verse lesen, bis 21, aber ich will nur ganz kurz streifen. Seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, du, das spricht sich rum. Das spricht sich rum, von dein Glaube spricht sich rum. Hast du es gehört? Der Matutis oder der Schwester sowieso, Bruder sowieso. Gehört habe, höre ich nicht mehr auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Höre ich nicht mehr auf. Du siehst also, da passiert etwas in der unsichtbaren Welt. Da fangen andere, sobald sie hören, vielleicht nach 100 oder 200 oder 300 Jahren, die hören von deinem Glauben. Das sind ja Jahrhunderte hier vergangen. Weißt du, du musst jetzt nicht gerade so nehmen, dass sie gerade heute jetzt was hören müssen. Nein, es reicht schon in 1000 Jahren. Wenn sie nachher in der Ewigkeit hören. Guck mal, ich höre, was Martin Luther getan hat. Ich höre, was John Wesley getan hat. Ich höre, was die Kirchenväter getan haben, was die Apostel getan haben. Und ich bin so dankbar für ihr Zeugnis. Und ich danke Gott. Und hier sagt Paulus, als ich von eurem Glauben gehört habe, wie tapfer ihr wart. Höre ich nicht mehr auf zu danken. Gott, ich danke dir, dass ihr so einen kleinen David gegeben hat mit der Steinschleuder. Verstehst du, wir haben Grund zum Danken. Man muss sehen, was und wen wir verkörpern. Wenn einer verkörpert. Und sie haben Jesus ausgelebt, die Apostel. Ihn repräsentiert, ihn dargestellt. Man sieht es, ob du den Teufel darstellst oder Jesus Christus, welche Rolle du spielst. Wir übernehmen. Du kannst Judas sein und du kannst Petrus sein oder Johannes sein. Wir übernehmen irgendeine Rolle. Man verkörpert irgendetwas in dieser Welt. Und dann hörst du, und Demas hat die Welt lieb gewonnen. Verstehst du? Und wie hast du mal das gesehen? Dass er nur noch hinterm Geld her war. Oder hinter Materiellem. Hinter irdischem Erfolg. Man sieht es. Hinter wem und hinter was man her ist. Oder ob ich die Weisheit Gottes verkörper, Jesus. Was würde Jesus tun? Dass Salomo so urteilen konnte, Geschwister, weißt du, das ist nicht selbstverständlich. Dieser Salomo ist hineingewachsen. Der hat 8 Brüder gehabt, die sich auf dem Thron beworben haben. Und eigentlich, er war, wenn man es so nimmt, ein Bastard von dieser Bathsheba. Aber er musste sich sehr früh behaupten, dass er auch ein Sohn des Königs ist und dass er auch ein Anrecht auf den Thron hat. Und du musst als Christ dich rechtzeitig bewähren. Du hast kein Recht für den Himmel. Wir haben den Himmel nicht verdient. Keiner von uns. Wir sind unwürdig des Himmels. Aber wir müssen rechtzeitig uns behaupten und bewähren. Und sagen, Papa, du hast gesagt, ich krieg den Thron. Aber da sind noch andere, 8 andere. Und du musst das Amt gewachsen sein, dich bewähren. Und Salomo hat sich bewährt, denn David hat nicht umsonst ihn eingesetzt als sein Nachfolger. Nicht umsonst, der hat sich bewährt. Dass er diese Weisheit hatte, dann ist ausgelebt. Dass er so hartnäckig war, dass er darauf bestand und sie durchsetzte. Du, das ist nicht leicht. 8 andere Brüder. Lies mal die Geschichte Salomos. Und dann hat er noch eine gute Mutter und die unterstützt. Und weißt du, was ist so wichtig, dass du eine Mutter hast, die dich unterstützt? Eine Gemeinde. Mutter ist die Gemeinde, die dich unterstützt. Salomo, sei tapfer, sei kühn. Bewähr dich, behaupte dich. Gib nicht nach. Die anderen sollen, die haben andere Aufgaben. Aber mir hat der David, dein Vater, gesagt, du wirst König werden. Und dann hat er noch den Nathan, den Propheten Nathan, sein Erzieher gehabt. Den Heiligen Geist, ein Bild auf den Heiligen Geist. Der Nathan. Und der Nathan hat auch gesagt, David, das ist der Nachfolger. Gott hat dir die Sünde vergeben, was du da gemacht hast. Und der Salomo, dieser Junge, wird der zukünftige König sein. Und weißt du, die Hilfe der Gemeinde und die Hilfe des Heiligen Geistes sind ausschlaggebend gewesen, dass Salomo dorthin kam, wo er hingekommen ist. Dann natürlich hat er noch andere tolle Sachen gemacht. Hat die Tochter des Pharao geheiratet. Das ist ein ganz schlauer Trick gewesen, denn wenn ich die Tochter heirate, wird er mich nicht angreifen. Und dann hat er die Tochter von Tyrus geheiratet, den ganzen Harem aufgemacht, aber er hat Kontakte geknüpft mit der Tochter, mit dem Pharao, das eigentlich Feind war. Tyrus feindlich gesinnt war. Er hat Kontakte geknüpft. Rechtzeitig Kontakte geknüpft. Die Bibel sagt, sei klug und seid ohne falsch. Seid klug und ohne falsch. Wir sollen unseren Kopf gebrauchen. Kontakte geknüpft. Und dann hat er noch etwas getan, der hat gewusst, das Volk Gottes braucht ein Zentrum. Er hat den Tempel gebaut. Das Volk Gottes braucht nicht nur die Stadt Jerusalem. Jerusalem braucht einen Tempel, wo Gott wohnt. Und wenn die Leute Gott anbeten, Gemeinschaft mit Gott haben. Weisheit wird umgesetzt in Stein und Holz. Und Bau. 20 Jahre lang hat er daran gearbeitet. Und da kam an die Macht. Und Gott hat ihn hoch und immer höher gebracht. Beim Tempelbau, 1. Könige 3, Vers 5. Nachts kommt Gott und sagt, wünsch dir was. Wünsch dir was. Bitte, was ich dir geben soll. Ein Angebot. Was würdest du, wenn Gott zu dir kommt und sagt, bitte, was ich dir geben soll. Ein Mann, eine Frau, ein Haus, ein Auto. Oder noch irgendwas, mehr Geld, langes Leben oder irgendwas, bitte, was ich dir geben soll, gib mir Weisheit. Aber ich sage dir eines, das musst du auch beweisen nachher. Egal, was du kriegst, was du dir wünschst. Und Salomo, der kam zum Herrn und sagte, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht in meines Vaters Stadt. Ich aber bin noch sehr jung und weiß weder ein noch aus. Du siehst, was das Geheimnis vom Salomo war. Ich bin noch jung und ich weiß weder ein noch aus. Er ist demütig. Nicht, ich habe Grips. Ich bin schlau. Ich bin dem allem gewachsen. Ich stehe mitten in einem Volk, das sich wegen seiner Größe nicht berechnen kann. So gib mir doch ein gehorsames Herz, damit ich dein Volk richten kann und verstehe, was gut und böse ist. 1. Könige 5, Vers 7 bis 9. Gib mir ein gehorsames Herz. Gib mir ein gehorsames Herz. Und da sehen wir, was für Mensch dieser Salomo war. Das offenbart sich. Auch wenn er Fehler gemacht hat. Aber Gott war mit ihm. Gib mir ein gehorsames Herz. Er bittet um Weisheit. Der junge König scheut sich nicht zuzugeben, ich taug nicht zum Regieren. Meine Brüder sind viel cleverer, viel gescheiter. Die haben mehr Bildung als ich. Nein, gib mir ein gehorsames, ein hörendes Herz. Also ein waches Gewissen, in dem Gott sich selbst sein Gehör verschafft und bittet um Einsicht. Gib mir Einsicht, Gott. Verstehen wir, um was wir beten sollten, was wir von Gott erwarten sollten? Wünsch dir was. Und Salomo weiß, mir fehlt noch etwas, das mir nur Gott geben kann. Weisheit von oben. und die dann nachher umzusetzen, bringt das Schwert her. Das ist so spontan. Bringt das Schwert her. Ich bin unfertig, noch gar nicht richtig ausgereift, noch viel zu klein und zu gering. Er sagt, Gott, gib mir, was ich brauche, dass ich es weitergeben kann, dass ich dein Volk richten kann. Gib mir ein gehorsames Herz, lass mich reifen. Sein Selbsturteil. Weißt du, was sein Selbsturteil war? Deshalb konnte er so weise sein. Ich weiß gar nichts. Ich muss von Gott belehrt werden. Sein Selbsturteil. Und genau Weisheit beginnt hier mit uns selber. Was für ein Selbsturteil ich über mich selbst habe. Nicht die anderen. Das zeigt sich. Und es zeigt sich hier beim Salomo. Herr, ich weiß gar nichts. Ich weiß gar nicht. Bring mir das Schwert hier. Verstehst du? Mir will er nicht. Er will vom Herrn gelehrt werden. Das Schwert des Geistes, Epheser 6, Vers 16. Bring mir das Schwert her. Und das Wort Gottes soll mich lehren. Ich weiß nicht. Er ist ein Offenbarer der Gedanken, das Wort Gottes. Unsere Hilfe. Und Salomo ist groß geworden, weil er sich nicht für den Größten hielt, sondern weil er Gott die Ehre gab. Nur deshalb ist er groß geworden. Und wir werden auch nur groß, wenn wir Gott die Ehre geben und uns nicht für die geilsten, schärfsten, größten, besten, stärksten halten. Nein, Gott, du. Er wollte das Schwert entscheiden lassen. Hier ist es interessant, hier in diesem Fall, das war das salomonische Urteil, was sein Leben bestimmt hat, was ihn berühmt gemacht hat. Das Wort Gottes soll mein Leben bestimmen. Bring das Schwert her. Was er damit gemacht hat, ist jetzt noch, der hat noch gar nichts gemacht damit. Nur er wollte es haben. Das Schwert sollte ihn führen und bestimmen. Das Wort Gottes ist Schiedsrichter oder Schiedsmann und gibt zu, was richtig und was falsch ist. Und ganz Israel hörte von dem Urteil des Königs und diesem erdrückten Kind und wie er da reagiert hat. Aber das war das Schwert des Königs, was das Urteil herbeigeführt hat. Bringt mir das Schwert her. Und die Wirklichkeit muss Gott in unser Leben realisieren und zur Wirklichkeit bringen. Und Gott muss sich offenbaren in unserem Leben. Salomo wusste, ich vermag nichts, aber ich brauche das Schwert. Das Schwert, das ich schaffe. Weißt du, nicht sein Gefühl entscheidet. Weißt du, nach dem Gefühl hätte der, wo am meisten, der Frau, die am meisten geschrien hätte, vielleicht recht gegeben. Und wir geben auch manchmal den Leuten, die am meisten schreien, am meisten aufmüpfen oder was weiß ich. Nein, aber das Schwert hat entschieden. Das Schwert. Weisheit war rechtes Urteilen, war eine Bestätigung Gottes. Weil eigentlich nur Gott kann Recht machen. Und das Schwert. Und deshalb, in vielen Sachen wissen wir nicht Bescheid, können wir nicht sagen, wie es weitergehen soll. Aber wir haben hier das Schwert. Bring das Schwert her. Und es zeigt sich, ob du nach der Bibel lebst oder nicht. Ob die Bibel dein Leben bestimmt oder nicht. Ob du echt bist oder nicht. Es zeigt sich. Von Jesus heißt der Satz, und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Er war auch der Sohn Gottes. Und dann sitzt er mit als Zwölfjähriger im Tempel und die Leute diskutieren und er kann antworten. Und er sagt eine große Wahrheit, Lukas 9, Vers 24, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Hart, aber genauso, bring das Schwert her. Lass das Schwert entscheiden. Wer um der Liebe willen etwas hergibt von seinem eigenen Leben, erfährt eine andere Möglichkeit, wie Gott sich in seinem Leben offenbart. Lass das Kind. Aber nein, du kriegst das Kind wieder zurück, das ist dein Kind gewesen. Geistliche Menschen, gereifte Menschen, die verstehen das Wort Gottes recht zu teilen, wie Paulus an Timotheus schreibt, 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 14. Daran erinnere sie und ermahne sie inständig vor Gott, dass sie nicht um Worte willen streiten, so wie diese zwei Frauen dort, was nichts nütze ist, wer recht hat, wer besser ist. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein rechtschaffener und untadeliger Arbeiter, der die Wahrheit recht austeilt. Erweise dich selbst. Halte dich fern von ungeistlichem, bloßen Geschwätz. Weißt du, geistliche Menschen geben sich nicht ab mit geistlosem Geschwätz, mit blöden Menschen. Denn das führt zu nichts, sondern zu mehr ungöttlichen Wesen. Also das Göttliche stellt sich raus und das Ungöttliche stellt sich raus. Und dann geht's weiter. Und das Wort der Geistlosen frisst wie Krebs um sich. Unter ihnen ist dann dieser eine und dieser andere da, die von der Wahrheit abgeirrt sind und die sagen, die Auferstehung wäre schon geschehen. Du kannst lange warten. Weißt du, das ist alles schon passiert. die Zeichen und Wunder, das waren früher für die Apostel, aber nichts für uns. Weißt du, das sind diese Theologen, die dann die Bibel zerreden und sie streiten sich um Worte, was zu nichts nützt ist, als dass die Leute verwirrt werden, die ihnen zuhören. Gib dich mit solchen Gesindeln nicht ab. Das ist Neues Testament, Timotheus, eine Anweisung an einen Diener Gottes. Und bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein rechtschaffener Mensch, als ein Mensch, der das Wort Gottes liebt. Und der feste Grund Gottes besteht, und das ist ein Siegel, der Herr kennt die Seinen, und er lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das weißt du. Nein, ich mache da nicht mit. Das ist ungerechte Sache. Die Sache ist nicht glatt, die ist nicht koscher, die ist nicht sauber. Ich lasse, der Klügere gibt nach. Diese wahre Mutter hat nachgegeben. Das ist Weisheit. 2. Könige Kapitel 5 noch, Vers 8. Bis Vers 11, aber ich überfliege es nur. Zweiter Korinther Kapitel 5, Vers 8. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Weißt du, dann lebst du als Christ, ob im Gottesdienst oder draußen zu Hause, am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, im Geschäft, wo auch immer, mit Feinden und Widersachern, ob wir zu Hause sind oder daheim, das meint gestorben oder ob wir leben. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Jesu Christi. Nicht nur, dass du jetzt offenbar wirst und jetzt die Dinge sich zeigen, was du wirklich bist und nicht bist, sondern wir müssen vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat, bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. Weil wir nun das wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen, aber vor Gott sind wir offenbar. Weißt du, wir sind Botschafter an Christi Stadt, geht's nachher weiter. Und wir versuchen, Menschen für Gott zu gewinnen, Gott für Gott zu begeistern durch unser Leben. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden den Vater im Himmel preisen. Und ich hoffe aber, sagt Paulus dann weiter, dass wir vor eurem Gewissen offenbar sind, dass du spürst, der ist echt. Und das merkst du, ob der wahrhaftig ist oder nicht. Ob er dir nur schmiert und schleimt und verstehst du, was vormacht. Du merkst dann, ob das ein Radfahrer ist oder was weiß ich, was der Mensch ist. Du merkst es. Weißt du, vor eurem Gewissen ist es offenbar. Leute können viel erzählen, können an Geister glauben, wie die Korinther, an denen er die Briefe geschrieben hat hier. Die können so perfekt sein und sie können sich von dem enthalten. Aber du merkst, ob der ehrlich ist oder nicht ehrlich ist. Du merkst es. Denn alles wird offenbar. Da siehst du durch die Fassade durch die Maske. Die Maskerade, verstehst du? Kannst ganz fromm stehen, als Pharisäer, als Statue, aber Gott braucht keine Mumien. Verstehst du, die so im Gottesdienst sind? Nein, die brauchen lebendige Zeugen. Wie sollten meine Zeugen sein? Die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und Christus ausleben. Und es wird offenbar sein, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Nicht, wie lange du in Zungen betest. In Zungen beten ist es schön und ich gönn's jedem die Freude am Herrn, diese Entspannung im Geist. Aber ob du in anderen Sprachen redest, ob du positiv redest, das ist diese andere Sprache. Ob du Gutes redest, Gutes bekennst, das Gute am Menschen siehst. Weißt du, ich kann jeden Menschen kritisieren. Ich sage, ja, guck mal an, deine Nase ist schief. Du hast abstehende Ohren. Verstehst? Aber ich kann sagen, nein, du hast so ein schönes Gesicht. Deine Stimme ist so süß. Verstehst du, ich kann positiv und ich kann negativ über Menschen reden. Und ich werde es nie vergessen. Wir haben mal eine Jugendstunde gehabt und in dieser Jugendstunde musste jeder den anderen beschreiben, irgendeinen hier aus unserer Mitte beschreiben. Und wie schwer das war, einen zu beschreiben. Aber zu kritisieren, was er nicht ist und was er nicht kann und was er nicht hat, das ist leicht. Verstehst du, da finden wir den Splitter in unseres Bruders Auge. Aber verstehst du, zu beschreiben, das Schöne dabei, das Gute dabei. Und genau das ist, versuch das Gute zu finden, herauszufinden. Und in der Bibel heißt es, das, was gut ist, was Lob ist, was positiv ist, was einen aufbaut, was einen ermutigt, das sagt, das bringt raus, dem Denken sogar nach. Das merkst du, ob einer ein Pessimist ist oder ein Optimist ist. Der Pessimist sieht alles nur schwarz. Unmöglich, geht nicht, kann man nicht, wollen wir nicht, schafft man nicht. Überall ein Problem. Aber der Optimist sagt, nein, wir werden das schaffen, mit Gottes Hilfe. Preis Gott, lass uns aufstehen und lass uns den Herrn preisen. Lass uns anbeten. Halleluja, Vater, ich danke dir für dein Wort und für die Gewissheit, dass alles offenbar werden wird. Wenn wir einmal bei dir im Himmel sind, werden wir alles wissen, wir werden dich nichts mehr fragen und es wird sich zeigen, wozu und weshalb das eine und das andere da war. Aber auch jetzt im Leben, hier in unserem Alltag, in unserer Wirklichkeit, in unserem persönlichen, privaten Leben wird alles offenbar werden, ob wir echte Christen sind oder nur gespielte Christen sind. Herr, hilf uns, dass wir wahrhaftig werden und dass wir in der Wahrheit sind. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht von all dem Schwindel und Selbstbetrug und sich einsuggerieren und sich selbst was vormachen. Herr, wir möchten wahrhaftig sein. Und wir wollen nicht anderen predigen, sondern wir wollen selbst das sein, was wir von anderen erwarten. Segne alle Kinder Gottes, die dein Wort gehört haben und heilige du uns in deiner Wahrheit, Jesus. So wie du uns vorgelebt hast, wie du die Jünger getragen hast bis zum Schluss, so lasst uns einander tragen mit der Liebe Gottes und mit der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr Jesus. Amen.